Heute zu Gast in Unworthy, die fantastische Stefanie Dettmann. Stefanie ist Mitgründerin von und Gretel Berlin, einer Marke für dekorative Kosmetik. Angefangen hat die Geschichte zu und Gretel auf zwei Berliner Balkonen. Und zwar, als Stefanie von ihrer Nachbarin Christina Roth angesprochen wurde, sie hätte da eine Idee. Die ganze Geschichte, wie die beiden sich gefunden haben, wie aus einer Idee eine Marke entstand und wo die Reise in Zukunft hingeht, erzählt Stefanie jetzt. Viel Spaß!
Steffi, herzlich willkommen.
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung.
Ich muss dir was gestehen. Ich habe jetzt schon öfters mit deinem Namen angegeben.
Oh.
Weil, und Gretel kennt natürlich doch relativ viele Menschen unterdessen. Und ich kann dann immer behaupten, ja, ich kenne die Gründerin, die Mitgründerin. Und habe das jetzt ein paar Mal gesagt, weil ich ja irre stolz drauf bin, das so ein bisschen aus der Entfernung miterlebt zu haben. Ich habe natürlich überhaupt nichts damit zu tun, aber ich bin irgendwie trotzdem stolz, dass da so eine schöne Marke draus geworden ist über die ganzen Jahre.
Oh,
weil wir uns schon ja doch ein bisschen länger kennen.
Ja.
Und mich interessiert natürlich so ein bisschen die ganze Geschichte. Wie kam es eigentlich dazu und warum hast du so deinen ursprünglichen Pfad verlassen? Wir kennen uns noch aus Jung-von-Matt-Zeiten.
Ja.
Wie ging eigentlich deine Karriere los? Wo hast du angefangen?
Stimmt. Schönes Intro. Bin hier gerade ganz beseelt. Vielen Dank. Ja, mega schön, dich wieder zu sehen. Die Karriere begann bei Jung von Matt.
Das war dein erster Job?
Nein. Ja, doch. Ich habe Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert und bin direkt nach dem Studium bei Jung von Matt eingestiegen. Und damals noch an der ISA.
Ah, in München.
In München mit Olli Voss.
Bist du in München geboren?
Und Markus Götze. Nee, aber ich komme vom Bodensee.
Ah,
bin in
okay.
Konstanz geboren und in Radolfzell aufgewachsen. Und damals war die ISA ganz stark mit Kunden wie Sixt und natürlich auch BMW. Das war ja dann letztendlich auch der Kunde, auf dem ich 13 Jahre gearbeitet habe.
So lange?
Eigentlich, ja, in unterschiedlichen Agenturen dann, aber immer wieder BMW. Und das war der Start, genau.
Und dann bist du nach Hamburg?
Dann bin ich nach Hamburg, genau. Und dann war ich insgesamt knapp 5 Jahre bei Jung von Matt. Und dann bin ich von Hamburg nach Berlin gewechselt.
Warum eigentlich?
Der Liebe wegen damals.
Oh.
Eine Liebe, die aber nicht mehr existiert.
Naja,
in der Vergangenheit und noch im Herzen, genau. Naja, aber damals hat mich die Liebe nach Berlin gezogen. Und ich werde es nie vergessen, weil es war auch ein Musiker, es war auch ein DJ.
Oh.
Und ich weiß noch, wie ich bei Jean-Remy im Büro saß und er sagte dann, Steffi, aber was soll das denn? Der arbeitet dann doch immer irgendwie nachts und wie willst du das? Und willst du nicht doch lieber dir das überlegen? Und habe ich gesagt, nein, ich mache das jetzt. Und ich bin dann nach Berlin gezogen und habe dort bei Eimer Krabb Stolle, hießen sie damals, genau, begonnen. Ich hatte das Angebot an der Spree weiterzumachen, aber ich dachte, es ist irgendwie ein neuer Lebensabschnitt und da gehörte dann irgendwie so eine neue Agentur dazu, obgleich ich ein riesen Jung von Matt-Fan bin, immer noch.
Ja, ich durfte ein paar Mal deine Urlaubsvertretung bei einmal machen, in den ganz alten Zeiten, 15, 16 Jahre her etc.
Ja.
Dann habe ich aber so ein bisschen den Blick verloren, warum du dann raus bist bei Eimer Krabb Stolle. Das ist wahrscheinlich wie so oft, aber viele Werber haben ja so den Traum, ich muss irgendwie eine eigene Marke machen, was Eigenes aufbauen. Wie kam es dann bei dir so dazu, und die meisten machen es ja dann leider nicht, wie kam es bei dir so dazu, dann tatsächlich irgendwie zu sagen, so, ich höre jetzt auf mit meinem Job, weil du hättest ja weiter Karriere machen können, also einem Geschäftsführerinnenposten hätte ja nichts im Wege gestanden. Hat wahrscheinlich.
Ich.
Hattest du schon?
Ja, genau.
Ah, okay.
Also ich bin dann von Eimer zu TBWA gewechselt,
aha,
MAB damals. Das war ja dieser Ableger, den es für Steve Jobs in L.A. auch gab. Er hat sich ja ein eigenes Media Arts Lab, so hat er das damals genannt, für Apple aufgebaut. Und da war eben die Überlegung, dieses Media Arts Lab quasi nach Deutschland zu bringen. Und das wurde in Berlin gegründet für BMW. Das heißt, der Kunde war BMW und analog zu Apple gab es eben diese Agentur, die quasi, wir waren im selben Haus wie die TBWA, die war oben und wir waren unten mit MAB. Wir waren so zu Höchstzeiten 60, 70 Leute und da war ich dann Geschäftsführerin. Genau, und Beratung.
Wenn man so heute drauf guckt, für mich war das ja damals gar nichts Besonderes irgendwie, dass du Geschäftsführerin irgendwo bist. Aber es ist ja noch heute so, dass selbst in der Werbung erstaunlich wenig Frauen in solchen Führungspositionen sind.
Ja,
also wie hast du das geschafft und was hast du anders gemacht als andere oder hast du es einfach ignoriert? Du hast ja so viel Energie, wer dich kennt.
Ja, ich glaube, das ist es bei mir einfach. Das ist mein Treiber. Ich irgendwie, wie man sagt immer, du bist früher in so einen Wundertopf gefallen, in so einen Zaubertranktopf. Also ich habe ein wahnsinnig hohes Niveau an Selbststimulation. Also das hat neulich auch wieder eine Heilpraktikerin gesagt, dass ich habe einfach wahnsinnig viel Energie und ganz viel positive Energie, die mich einfach antreibt. Und dieser Geschäftsführerposten war für mich aber schon eine Position, die hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allem mit diesem, ja, das Team zu führen und all die unterschiedlichen Aufgaben. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich wollte nie eine eigene Agentur haben, zum Beispiel. Das war nie mein Ziel. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie in ein noch größeres Network oder dort irgendwie noch weiter aufsteigen oder irgendwann da in so Vorstandsebene. Das war gar nicht mein Ziel. So, von daher war das eigentlich für mich so ein Punkt, den ich erreicht habe in meiner Karriere. Und ich habe das immer sehr unverkrampft gemacht und auch sehr, also das war nicht strategisch durchgeplant. Natürlich wollte man irgendwie immer weiterkommen, aber es hat sich dann einfach auch immer so entwickelt. So, und dann kam es zu der bekannten Balkonszene. Ich hatte damals einen Nachbar und dessen Freundin hat mich irgendwann angesprochen im Treppenhaus. Sie wusste irgendwie, was ich mache und so weiter. Und ja, es gab diesen bekannten Sonntag, als ich zu Hause war, um auf dem Balkon Wäsche aufzuhängen und mich die beiden rübergerufen haben und sie mir von der Idee erzählte, eine Kosmetik gründen zu wollen. Aus ihrer Erfahrung als Make-up-Artist gab es das noch nicht. Und zwar eine Kosmetik, die tatsächlich genauso performt und all den Ansprüchen gerecht wird an dekorative Kosmetik, aber auf natürlicher Basis. So. Und das erzählte sie mir und ich fand diese Idee großartig. Und ich finde immer, großartige Ideen erkennt man daran, dass man denkt, es gibt sie schon. Das ist für mich inzwischen so ein Gradmesser, wenn mir jemand eine Idee irgendwie pitcht und ich denke so, krass, bist du wirklich sicher? Hast du irgendwie überall geguckt? Gibt's das noch nicht? Dann ist das so eine naheliegende Idee, die nicht nur mich begeistert, sondern ich bin mir sicher, ganz viele andere auch. Und das fand ich toll. Und sie hatte auch damals mit einer befreundeten Sprachwissenschaftlerin sich den Namen Und Gretel ausgedacht. Ich habe dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, Berlin dazu addiert, weil ich das noch ganz wichtig fand. Und ja, und so kam es, dass sie mir davon erzählte, ich sie eigentlich darin bestärkt und sagte, das müsst ihr unbedingt machen, das ist großartig. Ich aber wieder zurück bin eigentlich so in mein Werberhamsterrad und es dann aber schon so ein bisschen brodelte. Aber ich muss auch sagen, zu der Zeit war ich, und ich glaube, du kennst das, wenn man innerlich spürt, so man ist an so einem Punkt, es muss was Neues kommen. Also ich habe Werbung, du kennst mich, ich habe es geliebt, ich habe es gelebt, ich habe es inhaliert, das war mein Lebensinhalt. Ich bin extremst dankbar für die ganze Zeit. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, den ich bin und hat mich in Sachen Unternehmertum auch unfassbar geschult und konditioniert. Aber ich war damals mit meinem damaligen Freund, heutigen Mann, in Japan und ich hatte diese, ich muss es leider sagen, sensationelle Idee, Masken als Werbeflächen anbieten zu wollen. Okay. Das ist ein Riesentrauma und es schmerzt, weil vielleicht hätte ich es einfach machen sollen. Vielleicht wäre es schlauer gewesen. Weil in Japan eben natürlich ja dieser Mundschutz ja zum täglichen Leben schon immer dazugehört hat. Da gab es sogar keine Pandemie. Und ich aber es schon merkwürdig fand, weil sie sehr stilbewusst und auch Make-up und so weiter ja trugen und immer diese klinischen Masken natürlich. Und ich dann dachte, wenn da jetzt so kleine Signets drauf wären, so ein, ne, so Chanel, whatever, so für die Großen. Bis hin, die Idee konnte man ja natürlich ausweiten, bis hin zu, ich sag mal auch, Krankenhäuser, Kinderstationen mit einem Smile-Mund drauf, mit einem Clown-Mund, mit irgendwie sowas. Also einfach diese, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste mit diesem Medium-Maske irgendwas machen. Aber da ist mir Christina, meine Mitgründerin, wie gesagt, über den Weg gelaufen, in die Quere gekommen, wie man es auch sagen möchte. Und dann habe ich mich für Und Gretel entschieden. Denn
wann
sie
war
hat
das?
Mich
2009. Ja, eigentlich relativ früh für diesen ganzen.
Ganz
also
genau.
Heute
du
wirkt das ja so wie, ja, irgendwie genau. Nichts Besonderes mehr in Anführungszeichen. Alle sind
immer
so
noch
irgendwie
viel Education, aber es ist natürlich, ja, ja, also es wird täglich mehr. Das sieht man ja auch so. Also sieht man schon allein daran, dass dieses Thema Nachhaltigkeit und Bio-Organic irgendwie im Food-Bereich schon längst angekommen ist, nach wirklich einer langen Zeit, und sich irgendwie jemand wie Aldi, größter Bio-Anbieter, nennen darf. So. Und ja, Christina kam ein paar Monate später nochmal auf mich zu nach diesem Balkongespräch und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, einfach das mit ihr zusammen zu machen. Sie war damals irgendwie so ein bisschen losgezogen und sagte aber so, ey, ich bin Kreative, aber ich brauche jemanden, mit dem ich die Idee umsetzen kann. Hast du nicht Lust da drauf? Und dann war für mich eigentlich, ich habe das sehr schnell entschieden. Das war eine sehr intuitive Entscheidung zu sagen, ja, ich habe Bock. Und das war auch dann das, wo ich sagte, okay, jetzt kann ich das Thema Werbung, dieses Leben abschließen und mach etwas, was eigentlich eine sehr konsequente Fortführung dessen ist, was ich natürlich über Jahre hinweg gemacht habe. Ich habe jahrelang auf den großen Brands gearbeitet. Es ging eigentlich aber immer darum, also meistens ging es darum, große Brands noch größer zu machen. Im Idealfall gab es die eine oder andere Brand, die man mit aufgebaut hat, aber eigentlich ging es mehr um etablierte Kunden. Und mich hat es unheimlich gereizt, eine eigene Marke zu bauen. Und natürlich auch auf dem Sektor Kosmetik, weil ich bin eine Frau, die Kosmetik liebt, sich gern schminkt. Kein Profi, bis heute nicht, aber ich liebe es. Ja.
Aber wo fängt man dann an? Also okay, die Idee und der Name, das ist ja schon mal ein bisschen was, aber wie wir alle wissen, die Idee ist ja nichts ohne die Exekution. Und wenn man irgendwie 2009 wahrscheinlich rumtelefoniert hat und hat gesagt, wir würden gerne irgendwie Naturkosmetik produzieren und wir hätten gerne, weiß ich nicht, 50 Packungen produziert, da lachen einen ja alle aus.
Richtig, damit 50 kann man auch gar nicht beginnen.
Genau.
Also es war tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast. Wir sind erstmal an diverse Produzenten auch rangetreten, um zu gucken, ob die überhaupt in der Lage wären, das für uns zu produzieren. Und was wir immer gehört haben, war, klingt gut, können wir aber nicht garantieren. Machen wir noch nicht so in der Art. Weil was es zu dem Zeitpunkt natürlich schon gab, war von den Marken wie Hauschka oder Burland Kosmetik. Aber das waren die Pioniere im Naturkosmetikmarkt im Sektor Pflege, Skincare. Da kommen sie her, die Großen. Und da sind wir ja auch nach wie vor in Europa führend in der Naturkosmetik. Aber sie haben halt alle diesen Switch von Skincare zu dekorativer gemacht. Und bei uns war eben die Herangehensweise zu sagen, wir starten in der Deko. Und was wir aber anders machen als all die anderen, ist, dass wir wirklich diesen High-Performance-Ansatz haben. Das heißt, dass unsere Farben genauso leuchten wie die von den Giftmischern, wie ich sie immer nenne, und dass wir die Haftbarkeit, also dass wir mit all den Kompromissen, die auch nach wie vor existieren, wenn es zum Thema dekorative Naturkosmetik kommt, aufräumen. Und diese Kompromisse waren immer dieses, naja, es riecht halt nicht so gut oder es ist nicht so geil farbig. Es gibt halt so ein bisschen so eine Erdpalette. Und auch das Packaging ist nicht besonders cool. Also all das, was so ein bisschen so negativ behaftet war, man sich aber dafür das gute, reine Gewissen gekauft hat, weil es eben Naturkosmetik war. Damit haben wir aufgeräumt. Und wir sind mit einem sehr bewusst zusammengestellten Sortiment an den Start gegangen, was von vornherein komplett zertifiziert war. Also jedes Produkt ist zu 100% zertifiziert. Auch da sind wir neue Wege gegangen. Weil wenn man sich den Wettbewerb anguckt, gab es natürlich dann auch Marken wie Kia Weiß oder Ilia, auch von einer Make-up-Artist gegründet, die sich auch diesem Organic-Ansatz verschrieben haben, aber nicht in letzter Konsequenz. Also Organic ist ja genauso wenig geschützt wie natürlich so. Und wir, das war uns von Anfang an wichtig, haben aber gesagt, nein, wir sind wirklich, es gibt ein Siegel, es gibt wirklich den Proof, dass unsere Produkte wirklich zu 100% zertifiziert und Naturkosmetik sind.
Das hört sich jetzt im Nachhinein ja so einfach und so logisch an.
Ja.
Aber
oh Gott, das stimmt.
Aber erzähl doch mal von diesem Weg. Also ruft gelbe Seiten ist ja schwierig. Internet gab es schon,
Netzwerk.
Man hat rumgegoogelt.
Es geht immer ums Netzwerk.
Und aber wen habt ihr dann gefunden? Jemand, der an die Idee geglaubt hat, einen Produzenten, der gesagt hat, ja gut, kann ich jetzt erstmal kein Geld mit verdienen. Aber
nee, wir haben jemanden gefunden, der als Mittler fungiert hat zu den einzelnen Produzenten, was ein Riesenasset war für uns. Weil du kannst dir vorstellen, wenn man irgendwie mit für jedes Produkt den besten Produzenten sucht, das ist ja schon mal irgendwie ein Fulltime-Job. Da kann ich dann eben weder eine Marke noch ein Unternehmen aufbauen. Und von daher haben wir einen ganz, ganz tollen Partner gefunden, mit dem wir auch heute noch zusammenarbeiten. der eben über ein Netzwerk an Produzenten verfügt und der selber inzwischen einer der Produzenten auch ist. Und mit ihm zusammen haben wir für jedes Produkt den besten Produzenten gesucht. Und das war ein ganz, ganz langer, langwieriger Prozess, weil es, wie gesagt, eben zu dem Zeitpunkt ja noch nicht das wirklich in dieser Form gab, wie wir es wollten. Also wirklich tatsächlich, die Benchmarks waren eigentlich alle aus dem konventionellen Bereich. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Also wir haben dann von 2009 bis 2015 die Marke gebaut, inklusive dem kompletten CI. Wir haben, ich meine, so ein Produkt besteht ja aus einem Bulk, das ist der Inhalt, so muss man sich das vorstellen. Dann gibt es eine Glasflasche, dann gibt es unten einen Aufkleber, gibt es einen Aufdruck, gibt es eine Faltschachtel. Also das ist ja ein sehr komplexes Thema. Und dazu kam einfach natürlich eine Marke zu bauen, die dann auch von vornherein natürlich sich einen Platz erkämpfen sollte. In einem Haifischbecken, sage ich mal, was getrieben ist von den ganzen großen Konzernen, war das so ein bisschen natürlich Rookie-mäßig, aber trotzdem bereits, und das war mir immer wichtig, mit einer DNA, die international angelegt war und mit einer Vision, diese Marke zu etablieren, und zwar auch für die Ewigkeit.
Aber wie habt ihr das denn alles bezahlt? Also überhaupt anzufangen wenn es richtig losging, dann nach 3-4 Jahren, ja. Das dauert ja Zeit, Geld, man muss seine Miete bezahlen, man hat irgendwie, wann ist dein erstes Kind auf die Welt gekommen? Vor 9 Jahren?
2011.
Ja,
die ist während der Vorbereitung.
Auch das noch?
Ja, genau, aber das war ganz gut, also muss ich sagen, weil während der Vorbereitungszeit gab es noch keine Mitarbeiter. Also von 2009 bis 2015 haben wir in unseren Wohnungen gearbeitet, wir haben das alles vorbereitet, wir waren sehr selbstbestimmt. Von daher war die einfach immer dabei. Also von klein an lag sie dann irgendwie auch in Meetings oder, ja, das war okay. Mein Sohn, der 2016 geboren wurde, da war es natürlich ganz was anderes. Das war ja im zweiten Jahr. Und jeder, der mein Unternehmen gegründet hat, weiß, dass das zweite Jahr eines der anstrengendsten auch sein kann. Das war ein ganz anderer Schnack, muss ich sagen. Also.
Und habt ihr gleich überlegt, auch Investoren reinzunehmen, um das alles zu finanzieren? Oder habt ihr gesagt, das machen wir irgendwie gebootstrapped und wir suchen?
Also wir haben, also besonders ich und meine Familie haben auf jeden Fall auch viel Geld investiert. Aber wir haben auch ganz wunderbare eine Investorengruppe gleich von Anfang an mit an Bord gehabt, auch über mein Netzwerk gefunden. Das war damals White Sands in München. Das war eine ganz tolle Gruppe. Oder Truppe aus bestehend aus 10 Männern, eine Frau, alle aus unterschiedlichen Bereichen, aber alles Unternehmer und Unternehmerinnen, die in Aufsichtsräten in Firmen irgendwo saßen und die sich irgendwann gesagt haben, lass es uns doch bündeln und lass uns doch wirklich Startups beraten von Anfang an, mit einer Minderheitsbeteiligung einsteigen und unsere Kompetenzen zur Verfügung stellen. Und das war toll, weil aus allen Bereichen Kompetenzen da waren, die du eben nicht einzeln zusammencasten musstest. Mit ihnen sind wir gestartet, mit einem Invest von 650.000 Euro. Und dann hat den Rest die Berliner Volksbank in Form von...
Ganz klassisch, also ganz immer dahin, hallo, wir würden gerne Lidschatten machen, wir brauchen Geld.
Ja, das war aber auch großartig und ich muss sagen, es verbindet mich eine große Liebe mit der Berliner Volksbank, weil ich inzwischen dort auch im Beirat bin, angedockt an dem jüngsten Vorstand, Daniel Kellers. Es ist eine großartige Bank und es ist eine großartige Kultur, die dort gelebt wird. Nächste Woche haben wir wieder Herbstsitzung.
Ein das ist sehr, ja toll, also weil man würde ja eher denken, so, Banken, die verstehen diese ganzen neuen Sachen nicht. Ja, richtig. Und Berlin, Startups, da haben sie vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung, aber Berliner Volksbank ist ja auch weit weg von sexy, ist keine...
Absolut.
Aber das ist ja schön zu hören.
Auf dieser menschlichen Ebene auch. Also, und wir sind zusammen wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen und ich sage immer auch zu dem Vorstand, scherzeshalber, sage ich so, also du weißt ganz genau, mit Vorständen der Deutschen Bank würde ich jetzt nicht so einen lustigen Abend verbringen wollen. So. Und das ist wirklich, also vor allem auch als Startup muss man sagen, es ist eine Genossenschaftsbank und dieser Gedanke wird einfach auch gelebt. Und sie haben von Anfang an gesagt, wir sind euer Partner und wir sind es in guten wie in schlechten Zeiten. Und das hat sich bis heute auch wirklich bewahrheitet. Und
ja, das habe ich von Banken auch schon gehört, bis ich dann irgendwann mal meinen Job gekündigt habe und quasi arbeitslos war und es dann hieß, den Dispo. Den können wir Ihnen jetzt leider nicht mehr so gewähren, aber wir sind der Partner an Ihrer Seite. Ja, vielen Dank.
Ja,
davon ja, habe ich nichts gefühlt. Aber das ist ja toll, das ist ja total ermutigend zu hören. Weil ganz oft ist ja so, ach ja, mit Banken braucht man eigentlich gar nicht reden, weil die gehen kein Risiko ein, die wollen das nicht, die verstehen das Geschäftsmodell nicht und so weiter. Das ist ja auch ein eher fremdes Geschäftsmodell für die wahrscheinlich gewesen. Kosmetik.
Ja, ist wobei ja sie schon in mehrere Lifestyle-Unternehmen investieren. Also Berliner Volksbank ist auch, auch in der Gastronomie. Die haben ein ganz spannendes Portfolio an Startups. Also wirklich sehr offen, sehr divers auch. Ist ein toller Partner, was Gründungen angeht.
Also alle, die in Berlin gründen. Ja. Geht das nur für Berliner oder kann ich auch als außerhalb von Berlin kommen? Da kann man mal versuchen. Ich hätte jetzt jemanden, der guten Draht dahin hat.
Genau, also.
Ja, sehr gut. Ja, toll, das ist ja schön. Also, weil ich finde, das ist wirklich irgendwie so ganz oft so dieses, ja, auch vielleicht Klischee von Banken, naja, die interessieren sich nicht, die haben da keine Ahnung von, die achten nur auf ihre Zahlen, auf irgendwelche komischen Abkommen, die irgendwo geschlossen werden und deswegen dürfen sie keine Kreditrisiken eingehen. Klasse. Und es ist aber ja auch mutig von euch, irgendwie gleich sich ja quasi irgendwie Schulden ans Bein zu binden. Aber ohne wäre es wahrscheinlich nicht gegangen.
Richtig.
Weil das ist dann doch alles zu groß, bis man das Absolut. Alles am Laufen hat.
Ja, und was man natürlich nicht unterschätzen darf, ist das Thema Liquidität. Ich meine, wir können eben nicht, wie du anfangs sagst, das irgendwie mal 50 Produkte produzieren. Man könnte mal, ich würde Unsummen kosten, aber dafür gehen ja die Maschinen, also fangen die gar nicht an zu laufen und zu produzieren. Das heißt, es gibt halt gewisse Losgrößen, an die wir von Anfang an gebunden waren. Und in der Regel ist das einfach so, wenn die Produkte im Lager ankommen, sind die bereits voll vorfinanziert. Das heißt, dann ist die Liquidität schon gebunden und du fängst an, das Lager abzuverkaufen.
So, und das ist ja tricky. Das ist ja das eine, irgendwie eine schöne Marke, eine schöne Packung und ihr habt es ja schon auch von Anfang an geschafft, dass es eben nicht aussieht wie so eine Ökomarke, die irgendwie merkwürdig ist. Das ist ja alles dann der eine Teil der nicht zu unterschätzenden Aufgabe. Aber dann kommt ja der Teil, es muss ja auch noch jemand verkaufen.
Richtig.
Also wo Absolut. Habt ihr denn dann angefangen? Ich kann mich erinnern, das erste Mal habe ich es bei Mokudis gesehen und dachte, genau. Oh Hut ab, irgendwie hier steht es bei Mokudis, weil das kriegt ja nur auch nicht jeder hin, dass da was steht. Und es ist halt eben nicht der komische, was weiß ich was, Ökohandel, die jetzt vielleicht noch Naturkosmetik verkaufen. Genau. Das war ja schon knallhart als auch ein bisschen Lifestyle-Marke positioniert.
Absolut. Also es war immer eher Luxusnische und es war immer eher im Lifestyle-Bereich. Also wir sind ganz bewusst auch von der Positionierung eben in bei Händlern gestartet, wie Andreas Mokudis. Da fand auch unsere große Launchparty statt. Und dann in inhabergeführten Parfümerien. Dann kamen Hotels sehr schnell auch dazu. Heiligendamm, Schloss Elmau, so wunderschöne Häuser, die Spa-Bereiche davon. Um eben das Produkt auch genau da zu positionieren, nämlich neben den anderen konventionellen und gar nicht unbedingt im Ökobereich. Da fanden wir dann sowieso statt, wenn es ums Thema Naturkosmetik geht. Aber es war von der Distributionsstrategie ganz klar physischer Einzelhandel, wirklich Partner vor Ort zu haben, die Marke mit aufbauen, die erklären, weil es ja immer noch sehr erklärungsbedürftig war und natürlich auch, sage ich mal, ein Prozess, ein Kauf oder ein Kaufprozessen sehr viel länger dauert, wenn, sage ich mal, eine Konsumentin in den Laden kommt und sagt, ich hätte gerne roten Lippenstift, dann ist es das Verkaufsgespräch 5 Sekunden, weil die Verkäuferin in der Regel sagt, ja, da habe ich den roten von Chanel und so. Und dann zack, geht sie zur Kasse, ist schon getätigt. Wenn aber wir dort eben bei den Händlern Partner haben, Partnerinnen haben, die für die Marke brennen und dann eben auch sagen, ja, ein roter Lippenstift kennen sie denn eigentlich schon und Kretel und das ist alles natürlich und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Marke ist, und wenn man sich jetzt umguckt, wie Marken heutzutage lanciert werden, wirklich noch ganz klassisch aufgebaut worden, einfach auch, weil wir es wichtig fanden, dass man diese Marke erstmal erlebt, dass man sie fühlt, dass man sie spürt, dass man sie ausprobiert, dass man wirklich jemanden hat, also diesen Trust, in dem mir jemand wirklich etwas über die Marke erzählt, sie mir empfiehlt und so. Und das ist uns eigentlich ziemlich gut gelungen. Und natürlich dazu, sage ich mal, PR, wir waren sehr schnell der Liebling auch der Presse. Wir waren durch unsere Netzwerke sehr schnell auch im Celebrity-Bereich, weil wir eben für die Gala, und ich habe erst gestern, Anne-Maja Minnemann war die Chefredakteurin der Gala, lange Zeit war gestern bei unserem Lunch auch, habe ich ihr nochmal gesagt, sie hat einen ganz, ganz erheblichen Teil, wertvollen Teil dazu beigetragen, dass wir heute an dem Punkt sind, an dem wir sind und die Markenbekanntheit da ist, weil Anne hat, als wir noch nicht mal offiziell gelauncht waren, uns quasi gesigned für die Gala Spa Awards in Baden-Baden und das ist neben dem Henry-Nannen-Preis eigentlich so das wichtigste Event im Kruna und Jahrhaus und von da an waren wir Beauty-Partner und das hat uns natürlich einen Einstieg ermöglicht, sage ich mal, in eine Gesellschaft, die ja sehr dazu beigetragen hat, dass die Marke sehr schnell auch bekannt wurde.
Aber wie habt ihr denn die ersten Händler überzeugt? Weil da müssen sie sich ja auch eingestehen, dass vieles von dem, was sonst bei ihnen im Laden liegt, ja vielleicht gar nicht so gut ist. Und wie kriege ich das eigentlich hin? Zu sagen, ja, ist ja so toll, was ihr macht, aber dann sind ja hier 90% von allem anderen, was hier liegt, irgendwie dürfte ich es ja eigentlich gar nicht mehr verkaufen. Also wie grenzt man da schlauer ab? Und seid ihr alleine in die Läden gefahren am Anfang? Habt ihr euch irgendwie Vertriebsmannschaft aufgebaut?
Am Anfang haben wir das wirklich selber gemacht. Mithilfe von einer Freundin, die eben auch aus dem Vertrieb kam und die uns so ein bisschen gecoacht hat, das erstmal selber gemacht, haben Händler auch wirklich angerufen, haben die Sachen gezeigt und haben sie einfach persönlich, sage ich mal, da abgeholt. Und das war immer eine ziemlich große Kraft von uns, weil wir so überzeugt davon waren. Und das bin ich bis heute, dass die Welt diese Marke braucht. Und natürlich schon auch, sage ich mal, mit den Anfängen, dass die Nachfrage nach Naturkosmetik bereits kam. Dennoch war es für die Händler ein großes Risiko, weil wir natürlich irgendwo eine neue Brand waren und sie gar nicht wussten, sind die überhaupt in der Lage, dass die irgendwie lieferfähig sind. Und was kann ich da erwarten? Und wie du es gerade beschrieben hast, rein theoretisch, hätten sie eigentlich zu dem Zeitpunkt 90% auslisten müssen. Aber das ist natürlich das, wovon sie heutzutage auch immer noch leben. Also die hängen natürlich schon immer noch auch an dem Tropf der Konzerne. Und natürlich gibt es auch nach wie vor eine Nachfrage nach konventioneller Kosmetik. Das heißt, die Händler, die sich mit uns, sage ich mal, am Anfang gleich verbündet oder auf uns eingelassen haben, waren die, finde ich, sehr in die Zukunft gedacht haben. Die einfach wussten, wenn ich mich jetzt richtig aufstelle, dann bin ich, wenn es hier richtig losgeht, bin ich am Start. Und das haben viele nicht gemacht, muss man sagen, denen das jetzt auch auf die Füße fällt. Und genauso wie eben auch Konzernen, die, sage ich mal, in ihrer Produkt- und Sortimentserweiterung und Entwicklung irgendwann an den Punkt gekommen sind und gedacht haben, Mensch, eigentlich hätten wir auch so eine Naturkosmetik mit aufbauen müssen, weil du merkst schon, es ist ein Thema, was die Gesellschaft umkrempelt und davon bin ich überzeugt. Es ist nicht irgendwie so ein Hipster-Ding, sondern es krempelt nachhaltig die Gesellschaft einfach auch um. So, das heißt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, wir konnten sie einfach überzeugen, weil es glaubhaft war und weil sie gemerkt haben, ja, ich habe da jemanden, der eigentlich die Nachfrage schon im Prinzip auch erfüllen kann oder dieser Nachfrage, ich kann sie bedienen, indem ich hier eine Marke habe, die kommt aus Berlin, die ist cool, die bringt das irgendwie mit, da stehen zwei Frauen irgendwie dahinter. Das war so, das ganze Paket war relativ rund und dann muss ich dazu sagen, und das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass wir beide eben nicht von der Uni kamen und irgendwie gegründet haben, sondern beide ja schon in einem Alter waren, also ich war damals schon 38 und Christina war 48, dass wir einfach unsere Karriere und unser Leben ja schon irgendwo ein Stück weit gelebt haben und wir uns klar war, dass wir auf einem ganz professionellen Level agieren wollen. Also es war so, dass meine ganze alte Jungfern-Matt-Schule, es gab von uns von Anfang an auch ein Klebeband mit dem Signet und dem Logo drauf. Genauso wie es eine Geschäftsausstattung gab. Genauso wie, na, das war so, einer der Händler sagte mal, ihr kommt überhaupt nicht daher wie so ein Startup und so eine neue Marke. Ihr wirkt, als gäbe es euch irgendwie schon viel länger. Und das ist natürlich auch der langen Vorbereitungszeit geschuldet. Ich meine, wir haben uns wirklich 6 Jahre genommen, um es wirklich auch zu, ich sage immer, nach süddeutscher Mentalität zu 200% irgendwie auch fertig zu haben. Gibt heutzutage, ist total legitim, es werden super viele Marken gelauncht, da sieht man über Instagram, da sind die Gründer oder die Gründerinnen bereits schon im Fokus, die Marke ist die Gründerin, das Produkt ist eigentlich noch gar nicht ready to market, aber es gibt schon irgendwie alles, das ist eine ganz andere Herangehensweise, finde ich auch toll, wir haben aber damals diesen anderen Weg gewählt und wir standen für Preisstabilität, wir standen für Qualität, wir standen für Zuverlässigkeit. Das waren also diese Markenwerte, die uns Das ermöglicht dann.
Gab es da irgendwie so den einen Moment, wo er dann so das erste Mal besonders stolz war, also als der erste LKW ins Lager fuhr und die ersten Paletten ausgeladen hat mit den Sachen, die produziert wurden? Ja. Oder war es, als du das erste Mal zu Mugudis bist und daneben standest und tatsächlich jemand irgendwie zugegriffen hat? Also gab es so Momente, wo man mal kurz durchgeatmet hat?
Also es gab die Momente, wirklich durchgeatmet hat man trotzdem nicht im Nachhinein betrachtet. Aber bei Andreas, der Lounge war natürlich irgendwie, das war bis heute mit, das werde ich nie vergessen, dieses Gefühl. Und es waren 900 Leute da. Wir haben die Gästeliste selber gemacht. Es waren Freunde, Freundin, Familie, die Bank war da, unsere Investoren, Wegbegleiter, die natürlich, ich sag mal, über diesen langen Zeitraum ja auch irgendwie, was sich da aufgebaut hat. Und da zu stehen und wirklich zu sagen, jetzt ist es soweit und jetzt gibt es und Gretel wirklich am Markt. Es ist nicht mehr nur Vorbereitung hinter verschlossenen Türen. Das war ein großer Moment. Und zu sehen, wie die Make-up-Artists unsere Produkte angewandt haben und Leute wurden geschminkt und Leute haben gekauft und so, das war wirklich toll. Und davor war aber wirklich auch dieser Moment, als die ersten Lipglosse ankamen und man tatsächlich sein eigenes Produkt so in den Händen hielt. Und ich weiß noch, ja, das war irgendwie... Das war großartig. Kalea war da, meine Tochter, und spielte damit. Und ich sagte, guck mal, das ist Mamis Lipgloss. Das ist unser Lipgloss. So. Also das war auch super schön. Und klar, es gab immer wieder Momente, aber eigentlich, und das ist auch so ein Rat, den ich allen gebe, man muss immer wieder sich die Zeit nehmen, mal ganz kurz innezuhalten, mal durchzuatmen und auch stolz zu sein auf das, was man geschafft hat, weil das gibt einem dann wieder unheimlich viel Kraft für die nächste Hürde, die eigentlich schon wieder auf einen wartet. Aber ich habe so im Nachhinein betrachtet, habe ich das viel zu wenig zelebriert. Ich bin einfach immer weitergelaufen und immer schneller und immer höher und immer das Nächste und so. Und was auch cool war, aber so im Nachhinein betrachtet, ich glaube, so kleine Etappensiege zu feiern, hätten mir oder uns auch gut getan.
Und kommt dann auch wieder so ein Teil der Tränen danach? Weil dann ist dieser große Event vorbei, alle gehen nach Hause, alle sind irgendwie erstmal glücklich gewesen, die anderen gehen alle ihres Weges, aber ihr müsst und Gretel weitermachen. Und das war nur mein Eindruck, dann kommt man zum Mugudis, dann steht das da, sieht toll aus und denkt man sich, okay, ich muss aber auch viel Lippenstift verkaufen oder viel Lipgloss und viel, absolut, bis da ein Umsatz zusammenkommt, klar, geschweige denn, dass da von zwei Menschen, Lieferanten, Packungshersteller, dass das alles bezahlt werden kann. Wo man denkt, eieiei, da muss man schon ein bisschen was machen und da braucht man auch mehr als 5 Händler, sondern da muss man ja dann richtig Gas geben, dass der, absolut, Kram auch nicht nur einmal da steht, sondern auch abverkauft wird, weil sonst ist ja auch die Gefahr relativ groß, dass die Händler sagen, naja, ist ja ganz schön, aber ich habe jetzt hier irgendwie in einem Monat irgendwie einen Lippenstift verkauft, ihr könnt den Krempel wieder abholen. Absolut. Ich stelle hier lieber irgendwie das olle Zeugs hin, weil das verkauft sich von alleine, da brauche ich nichts erklären.
Richtig.
Also wie seid ihr da so?
Wir haben ein eigenes Vertriebsteam aufgebaut. Was natürlich extrem kostspielig ist, aber es war uns einfach wichtig, wir wollten nicht zu einem Distributeur am Anfang, weil du da natürlich irgendwo die Kontrolle auch aus der Hand gibst. So. Und das wäre ein durchaus legitimer Weg gewesen, aber wir haben uns wirklich dazu entschlossen, den Vertrieb selber aufzubauen, haben ein Team aus zu Höchstzeiten 4 wundervollen Frauen gehabt, die wirklich vor Ort die Händler geschult haben. Es war unsere Visitenkarte. Es war wirklich, dadurch, dass wir keine eigenen Läden haben, sondern im Prinzip ja in den Läden stattgefunden haben, war das für uns, was die Markenidentität angeht, einfach ein ganz wichtiges Asset, dass wir da draußen wirklich Frauen haben, die das verkörpert haben und die und Gretel einfach diese Botschaft weitergetragen, wie gesagt, die Schulung und die auch wirklich den Einverkauf dann auch gemacht haben. Aber es waren auch viele Momente dabei, wo man tatsächlich einfach auch dachte, okay, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir den nächsten Tag? Wie kommen wir irgendwie da über die Runde? Und darum gab es nie diesen Moment, alle sind nach Hause und man fiel in ein Loch, sondern es ging einfach schon immer weiter. Es ging einfach weiter, genau.
Ja, aber wenn man das so von außen sieht, ist ja natürlich, klar, es geht um Schönheit irgendwie im weitesten Sinne und das wirkt ja dann auch so unbeschwert und so leicht irgendwie, aber alles, was dahinter passiert, ist ja genauso hart wie jedes andere Geschäft und da passieren die Dinge ja auch nicht von alleine. Und ich glaube, für viele wirkt das ja total altmodisch, wie ein Vertrieb und was überhaupt ein Distributeur. Ja. Also ein Distributeur wäre jemand gewesen, der losgelaufen wäre, hätte eure Produkte verkauft, hätte dafür irgendeine Provision oder einen Anteil bekommen. Und die verlieren ja auch schnell die Lust, wenn sie merken, daran verdiene ich nicht genug Geld, also stecke ich meine Zeit lieber in ein anderes Produkt.
Ja.
Und dann zu sagen, nee, wir bauen einen eigenen Vertrieb auf, wir stellen eigene Leute ein, wir stellen, zahlen den Gehalt, dass die irgendwo hinfahren. Das ist ja ein großer Schritt. Und heute denken ja irgendwie alle, ja, ich schalte ein paar Facebook-Anzeigen und Instagram-Anzeigen, dann verkauft sich mein Produkt von alleine.
Ja.
Das wird ja wahrscheinlich das Fundament für den Erfolg sein, den ihr heute habt, weil darauf basiert Richtig. Das ja quasi, was ihr gemacht habt. Also so eine Marke Absolut. Launchen versuchen ja heute viele und dann bin ich auf Instagram und schalte Anzeigen, aber das reicht.
Ja, es kommt natürlich auch immer drauf an, was will man mit einer Marke? Also will man irgendwie eine Marke gründen und die irgendwie, hat da irgendwie keine langfristige Perspektive oder dann geht das alles heutzutage. Da brauchst du keinen stationären Handel mehr. Wobei ich immer noch sage, es kommt natürlich schon sehr auf das Produkt drauf an. Ich meine, es gibt Tools und du hast es angesprochen. Wir haben im Prinzip, wir sind einmal durchs Tal der Tränen auch durch und haben dann ja auch die Unternehmensstrategie dahin nochmal geändert. Ich sage auch rechtzeitig zum ersten Lockdown Richtung D2C. Und die Basis ist das, was wir in den 5 Jahren davor wirklich aufgebaut haben. Eine Marke, die eine gewisse Bekanntheit besitzt, Händler, bei denen man die Marke auch erleben konnte. Und dann eben diesen Switch zu online mit, sage ich mal, Tools wie einer Happiness-Garantie, die man einfach, wo wir sagen, hey, du kannst unsere Produkte ausprobieren und wenn sie dir nicht gefallen oder wenn irgendwas nicht passt, oder dann kannst du sie innerhalb von 2 Wochen zu uns zurückschicken, kostenlos. Das sind natürlich Dinge, die im Online-Bereich so funktionieren. Ganz klar, natürlich, ich sag mal, die Customer Journey, die wir heutzutage haben, ist ja eine sehr viel umfangreichere, als wenn ich noch überlege, wie wir früher gearbeitet haben. Also damals ja, gab es irgendwie Radio, dann gab es irgendwie Fernseher, dann gab es irgendwie noch Print und so. Und heutzutage musst du ja tatsächlich auch gucken, Mann, wo kommt der Konsument oder die Konsumentin überhaupt ja mit unseren Produkten in Berührung? Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar. Und es ist eine sehr spannende Reise gewesen, sage ich mal, von B2B zu D2C, also wirklich direct to consumer, und zu sehen, wie die Marke und all das, was wir davor aufgebaut haben, auch wirklich ja nochmal explodiert ist auf eine gewisse Art und Weise, vor allem natürlich auch in Zeiten der Pandemie, in dem natürlich eigentlich ja jeder vorm Rechner saß und wirklich, also selbst die noch nie online bestellt haben, haben in der Zeit online bestellt. Und da nochmal dieses Spielfeld irgendwie aufzumachen und da nochmal so diese Reise mitzuerleben, hat großen Spaß gemacht.
Und hättest du gedacht, dass Kosmetik so stark online gekauft wird? Also spontan würde man ja sagen, nee, das ist ja irgendwas, was man vielleicht im Laden ausprobieren will. Gut, Läden hatten zu, ging nicht, also habe ich zu Hause bestellt. Aber
ich glaube eben, also bei uns, klar, also es war natürlich, in Sachen Kosmetik gab es während der Pandemie einen absoluten Sieger, das war Skincare, weil die Leute saßen alle zu Hause und haben ja 1000 Masken gemacht. Das sah man dann auch, dass am Ende, man kann gar nicht sagen, wir sind noch nicht am Ende, aber jetzt so, als man die ersten Leute wieder sah, waren sie alle so überpflegt und hatten Hautkrankheiten, weil die Haut es eigentlich gar nicht ertragen hat. Jeden Tag eine Maske und dann noch ein Peeling, so, das waren natürlich die Gewinner. Wobei ich eben auch sagen muss, auch dekorative Kosmetik, also ich kann es von uns aus sagen, hat wunderbar funktioniert, trotz Masken. Aber es gab ja auch ganz viel Videokonferenzen. Also ich habe auch immer gesagt, also man kann sich ja da jetzt auch nicht wie so ein Schlumpf da vor das Ding setzen. Und Filter sind ja schön, aber ich meine, irgendwo wahre Identität sollte man schon auch noch preisgeben. Und von daher haben wir das sehr zelebriert. Also es geht ja sowieso bei Unkrietl eigentlich, das sage ich immer, um die Wertschätzung an sich selbst. Also es ist ein teures Produkt, es hat aber unglaublich viel gute Inhaltsstoffe und es ist einfach etwas, ich tue mir mit Unkrietl etwas Gutes. Und darum diese Wertschätzung an sich selbst auch während der Pandemie, man verfügte tendenziell trotz, sage ich mal, gekürzter Gehälter über mehr Einkommen oder Geld, weil man ja es gar nicht ausgeben konnte. So. Darum wurde das ja alles online irgendwie in die Welt investiert. Genau, also einfach online verpulvert auch. Und ich fand es schon erstaunlich. Aber wie gesagt, es ist sowieso, finde ich, im Moment ganz, ganz spannend, dieses Konsumentenverhalten sich anzugucken. Auch jetzt eben, sage ich mal, in Zeiten, in denen man wieder raus kann. Also man spürt, es ist so ein Verdruss. Die Leute möchten eben gerade nicht unbedingt online bestellen, sondern möchten wieder in ein Geschäft gehen. Und ich möchte wieder haptisch mit einer Tüte nach Hause. Und ich möchte irgendwie, ich will einen Kassenbon oder irgendwie so. Und ich fand's extrem spannend. Wir haben jetzt natürlich dadurch, dass wir, sag ich mal, die Strategie und den Case ja im Prinzip zum Start der Pandemie umgestellt haben, keinen Vergleich. Der Vergleich davor war stationär. Aber ich kann nur sagen, es ist wirklich, es ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und ich führe das aber auch wirklich darauf zurück, dass man auch, ja, man kannte die Marke, man, ich meine, wir sind ja dann auch, sage ich mal, so von der Kampagne her, haben wir die ganzen Online, nicht nur die Kanäle bedient, sondern natürlich auch mit gewissen Dingen gespielt, die man online irgendwie machen kann. Es war ein Ausprobieren und die Leute sind darauf eingestiegen und hatten darauf Lust, es auszuprobieren oder wenn sie es schon kannten, eben dann auch bei uns zu bestellen.
Aber wenn man dich kennt und wer dich vielleicht auch auf Instagram oder so verfolgt, der weiß ja, dass du sehr gerne Menschen um dich rum hast und auch gerne Gastgeberin bist. Das müssen ja schlimme anderthalb Jahre jetzt für dich gewesen sein. Und man hat ja nicht den Eindruck, dass ihr einfach irgendwelche Influencerinnen bucht, die dann irgendwie nett über euch irgendwie was erzählen. Sondern man hat ja immer den Eindruck so, als wären das alles deine Freundinnen. So viele Freundinnen kann ja kein Mensch haben.
Ja, aber das ist, also das darf ich voller Stolz sagen, es sind tatsächlich, also zu vielen verbindet mich tatsächlich eine Freundschaft, aber ich sage auch immer, ich werde nächstes Jahr 50 und die ganze Ausgeherei muss ich ja auch irgendwann mal bezahlt machen. Also von daher verfüge ich wirklich über ein ganz, ganz tolles Netzwerk und über einen wahnsinnig wertvollen Freundeskreis und das hat man auch gestern gesehen bei unserem Launch, den wir mit V-Collective zusammen hatten. Das ist auch eine sehr enge Freundin von mir, die Gründerin. Welch wunderbare Frauen ich dazu meinem Freundeskreis und Netzwerk zählen darf. Und ich glaube, das hat man bei Unkretel auch gemerkt. Ich meine, wir haben davor nie Influencer-Werbung und Marketing gemacht. Und als wir dann gestartet sind mit so wunderbaren Frauen, einfach wie Marlene Lufen, die auch unsere Markenbotschafterin ist und eine sehr, sehr wertvolle und enge Freundin von mir. Und wir werden ja oft für, ich weiß, Schwestern auch gehalten. Bestimmt noch gekommen, die Frage. Nein, wir sind Schwestern im Herzen. Oder auch eine Monika, die ich einfach auch schon länger kannte, eine Monika Ivankan. Aber auch ganz viel, ja, ganz viele andere wunderbare Frauen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass es glaubhaft bleibt. Und wir sind eine Marke, die immer sehr authentisch war. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Marken, ja, im Markenkern bei uns verankert. Und die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, lieben Unkretel. Und das ist eben nicht einfach eine bezahlte Kooperation, sondern das ist auch die Liebe zu dieser Marke, die wir leben und die dann weitergetragen wird. Und ich glaube, das ist eines unserer Geheimnisse, dass das auch wirklich so in der, sage ich mal, in der Community dann ankommt und bei den Konsumentinnen. Und wir haben eine wunderbare Zielgruppe. Natürlich war das eine sehr, also es war eine ältere Zielgruppe, als wir auch D2C gestartet sind, nämlich fast 40 plus, weil wir natürlich aus, sage ich mal, dem traditionellen Umfeld kamen. Aber jetzt zu sehen, wie sich die Zielgruppe verjüngt und das ist ein ganz, ganz toller Prozess. Und den hätten wir, sage ich mal, durch diese ganzen wunderbaren Kooperationspartner und Partnerinnen so nie erfahren dürfen.
Aber ich glaube, es ist auch ganz viel Liebe, die du bekommst, weil du so bist, wie du bist und das damit aufgebaut hast. Aber seid ihr nicht auch so ein bisschen Vorbild für so female-founded Companies geworden? Also das ist immer so ein bisschen mein Eindruck, also dass viele junge Frauen euch so oder so kennen und es irgendwie cool finden, dass Frauen sowas auch aufbauen können. Also engagierst du dich da irgendwie? Bist du da, hast du ein offenes Ohr für? Oder wie gehst du damit um? Die Rolle hast du dir ja nicht ausgesucht, das ist ja so ein bisschen von alleine gekommen.
Ja. Doch, sehr. Also ich habe auch, ich bewege mich natürlich auch in so einem Umfeld. Ich habe ganz wunderbare Freundinnen, ob es eine Sissi von Hardenberg ist, die auch mit uns zusammenarbeitet, aber eben auch eine enge Freundin oder Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer, Julia Bösch, das sind ja alles irgendwie ganz, ganz tolle Gründerinnen, Franzi Kühne. Und ich habe mich diesem Thema doch schon auch von Anfang an ein Stück weit verschrieben, einfach weil ich es wichtig finde, dass wir uns untereinander supporten und unterstützen, weil einfach immer noch viel zu wenig Frauen gründen. Und das hat viele Gründe. Du hast es in vorangegangenen Podcasts auch schon mal detaillierter auch beleuchtet. Aber man muss einfach, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig einfach auch dieses Vertrauen schenken und einfach auch diesen Mut vorleben zu sagen, hey, wenn du eine tolle Idee hast, dann mach es, weil du kannst es genauso und vielleicht sogar noch besser als manch anderer Mann. Und es ist aber bei uns natürlich auch mit dem Thema Familie, es hängt mit Kindern zusammen. Es ist die Thematik, wie werde ich irgendwie dem allen gerecht? Und auch das ist so ein Thema, das propagiere ich ja sehr oder da gehe ich sehr, sehr offen damit um, dass ich oftmals einfach das Gefühl habe, ich werde gar nichts wirklich zu 100% gerecht. Aber ich liebe das, was ich tue. Und ich wäre keine gute Mama, wenn ich jetzt für mich nur Mama wäre. Das weiß ich einfach. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und diesen Spagat muss man mögen, damit muss man umgehen können. Aber das ist auch was, was uns alle wiederum dann vereint. Und das ist nichts schöner, als wenn man in so Runden sitzt und einfach ganz ehrlich miteinander sein kann und sagen kann, hey, weißt du was? Oh, ich weiß gerade überhaupt gar nicht, wie ich damit klarkomme. Oder ich habe gestern Morgen geweint, weil ich dachte, ich bin eine schlechte Mama. Aber dann kam ich nach Hause und ich war so glücklich, weil heute wieder irgendwas Tolles passiert ist. Und dann konnte ich meinem Kind erzählen, weißt du, was heute bei Onkel Gretel passiert ist? Und wir haben das Produkt gelauncht. Und guck dir das doch mal an und so. Und das ist etwas, das macht mir große Freude. Und da bin ich immer gerne Sparring. Da kann man jederzeit auf mich zukommen. Und da gibt es ganz tolle Frauen, die da auch extrem mit supporten und für dieses Female Founder ja auch stehen oder auch Fonds, die inzwischen gegründet werden, wirklich von Frauen, die in Frauen geführte Unternehmen investieren. Also es ist ein großes Thema.
Ja, ich würde mir auch wünschen, also insgesamt, dass mehr Menschen gründen, aber genau. Vor allen Dingen auch, dass Frauen sich das trauen. Weil mein Eindruck ist zu oft, dass Frauen sich das vielleicht nicht zutrauen oder irgendwie so diese Unsicherheit ist.
Ja.
Und ich glaube, es gibt einfach zu viele Männer, die eigentlich gar nichts können, aber so ein Selbstbewusstsein haben und so meinen, sie wären die Allergeilsten und gründen dann irgendwie. Und wie damit haben sie auch noch halbwegs Erfolg, weil sie einfach dieses Selbstbewusstsein haben.
Das stimmt.
Und Frauen brauchen aber gar nicht diese Selbstzweifel haben in meinen Augen, weil eigentlich können die Männer es auch gar nicht besser. Im Gegenteil, wie du sagst, ich glaube irgendwie, da ist mindestens Chancengleichheit. Und oft haben Frauen einfach viel mehr Energie, viel mehr Charme, sind viel cleverer in vielen Belangen. Also das ist eigentlich völlig
du weißt ja, ich war auch schon immer dein Fan und ich werde es immer sein, weil das ist das ist eine tolle Einstellung. Und toll, dass du das auch so sagst, weil das existiert tatsächlich heute immer noch. Und ich versuche selber zu ergründen, woher kommt das? Und ich hatte selbst gestern bei unserem Lunch mit, ich sage natürlich jetzt keinen Namen, mit einer wahnsinnig tollen und erfolgreichen Frau, auch das Gespräch darüber, wie unsicher man im Außen dann doch ist. Und das würde man so gar nicht vermuten. Aber woher kommt das? Und ich erziehe ja einen Sohn und ich erziehe eine Tochter. Und wenn man so ein bisschen Klischee von früher sich überlegt, wie Jungs erzogen wurden, dann waren das irgendwie, das war immer, du bist toll. Und die stellten sich hin und sie sagten, ich bin toll. Und dann wurden die Jungs dafür gefeiert, ne, dass sie so ein Selbstbewusstsein haben. Und bei Mädchen war eher so, du musst aber das und das können, damit das. Also es war immer eher so an so Konditionen geknüpft. Ganz komisch. Also ganz früher natürlich irgendwie mit Kochen und so weiter. Gott sei Dank, so wurde unser eins ja nicht erzogen. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es liegt wirklich schon ganz viel einfach in der Erziehung. Und deshalb versuche ich bei beiden sie irgendwie gleich, ich meine, du bist ja auch Vater von einem Sohn und einer Tochter, vielleicht interessant auch nochmal dein Insight dazu, erzieht man Jungs anders als Mädchen? Und ich glaube, dass wir da schon einen großen Schritt weiter sind. Also wenn man sich jetzt diese junge Generation anguckt, die da ranwächst, die meiner Meinung nach ein größeres Selbstbewusstsein haben. Und auch habe ich so das Gefühl, die irgendwo mit sich vielleicht nicht mehr im Reinen, das kann man so auch nicht sagen, wenn man 20 ist, aber so ein anderes Selbstverständnis haben. Also ich glaube, unsere Generation, das war ja auch noch sehr über Leistung, sich zu definieren und wirklich, also und ich meine, wir sind in der Schmiede geschult worden und konditioniert worden, dafür auch Leistung zu bringen. Und wenn man sieht, dieses Thema Work-Life-Balance, ich habe manchmal das Gefühl, das haben die mit der Muttermilch schon aufgesogen, dass sie wirklich auch auf sich achten und wirklich gucken und sagen, weißt du was, mit Gehalt triggert man mich nicht. Ich arbeite nur noch in einem Unternehmen, was irgendwie einen klaren Purpose hat. Es ist ganz spannend zu sehen, also wie sucht sich die Generation ihren Arbeitsplatz aus? Zu was ist sie bereit, aber zu was ist sie vor allem auch nicht mehr bereit? Und von daher hoffe ich sehr, und darum ist es umso wichtiger, dass wir Frauen uns, dass wir ehrlich miteinander sind. Gerade auch in dieser ganzen Gründerszene, die ja wirklich immer noch so männerdominiert ist und wo einer ja cooler und geiler als der andere ist und noch mehr Kohle geraced hat und so weiter. Dass man da wirklich sich zusammentut und ganz ehrlich miteinander ist und sich gegenseitig hilft und supportet. Und wir haben viele gemeinsame Probleme, die einfach in der Tatsache liegen, dass wir Frauen sind. Aber wir sind wunderbar und wir können das. Und ich finde, je mehr man sich gegenseitig stärkt, umso größer wird unsere Strahlkraft. Und dann können wir sowieso alles schaffen.
Oh, das ist so ein schönes Schlusswort. Jetzt gibt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Du hast noch Termin in Hamburg, du musst weiter. Yeah. Du bist natürlich eine erfolgreiche Geschäftsfrau und hast viel um die Ohren. Danke für deine Zeit.
Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir.
Ich habe dir zu danken.